Fever Pitch, der Fußball-Podcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast. 4 Tage vor dem mit Spannung erwarteten EM-Viertelfinale gegen Spanien, aber vor allem 2 Tage nach dem Donnermärchen, wie der SID schrieb, gegen Dänemark. Pit, bist du mittlerweile wieder trocken?
Ich bin wieder trocken und das darf man wirklich wörtlich nehmen. Ich habe eine ziemlich große Ladung Wasser abbekommen, als ich das Stadion verlassen habe und bin zum Auto geeilt. Wirklich durchtränkt. Ich musste mich auf der Fahrt zurück nach Hamburg trockenlegen, das heißt komplett umziehen. Sonst würde ich wahrscheinlich hier heute mit dickem Schal sitzen. Es war furchtbar. Schritttempo nur auf der Autobahn. Und ich war Zeuge ja davon im Stadion, wie die Zuschauer nicht nur nass geworden sind, sondern durchnässt worden sind. Aber ich wurde sehr demütig in der Pressekonferenz, als ich den Trainer der Dänen gehört habe. Er war live dabei, als einer seiner Spieler Ende der Nullerjahre vom Blitz getroffen worden ist. Deswegen war das für ihn persönlich natürlich auch nochmal ein ganz anderer Angstzustand, dass seinen Spielern etwas passieren könnte, als das Gewitter genau über dem Westfalenstadion stand. Und dafür, glaube ich, haben wir alle Verständnis, Sicherheit geht vor.
Absolut. Und wir gucken nochmal zurück auf das Sportliche rund um dieses Dänemark-Spiel, aber ziehen vor allen Dingen natürlich auch gleich Erkenntnisse aus dem Spiel für das nächste Spiel, für die ungleich schwerere Aufgabe wahrscheinlich gegen Spanien. Und das machen wir heute mit Florian Bogner, leitender Redakteur bei Eurosport. Hallo Flo.
Hallo, grüß euch. Schön wir dabei zu sein.
Wir hatten in den letzten Wochen Toni Tomic aus Ägypten zugeschaltet. Wir hatten Oliver Wurm aus Griechenland. Heute haben wir dich aus Finnland. Warum haut ihr alle ab, wenn die Heim-EM läuft?
Na nee, gut, zur Wahrheit gehört, da ich bei Eurosport arbeite, ist die EM angesichts der nahenden Olympischen Spiele eher zweitrangig. Und deswegen habe ich mir vorher jetzt nochmal eine kleine Auszeit gegönnt, damit ich dann während Olympia dann voll für Eurosport im Einsatz sein kann.
Aber wie der Name ja schon verrät, Eurosport Malte, das heißt, er fühlt sich zu Hause, wo Europa ist.
Das stimmt, so ist es.
Ist er gar nicht auswärts, sondern er ist nur woanders als sonst üblich.
Das stimmt. Aber wie steht's denn um die EM-Begeisterung in Finnland?
Die ist quasi non-existent. Also Fußball spielt ja eher eine untergeordnete Rolle. Eishockey ist Nationalsport. Mhm. Selbst eine sehr possierliche Sportart namens Pesäpallo ist hier interessanter. Das ist so ein Mix aus Baseball und Völkerball, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, vor 3 Jahren war hier doch eine Fußballbegeisterung zu spüren, als Finnland sich qualifiziert hatte für die Europameisterschaft, damals, die ja dann 21 ausgetragen wurde statt 20, aber das Turnier wird hier geflissentlich wegignoriert.
Aber jetzt kommt eine Frage, wo ich Gefahr laufe, dass der Podcast hiermit beendet wäre. Kannst du die deutschen Spiele denn sehen, um dir eine Meinung über die deutschen Spiele überhaupt anmaßen zu dürfen?
Auf jeden Fall. Digital kann ich hier alles sehen, alle übertragenen Sender, inklusive sogar noch der finnische Sender im noch terrestrischen TV, der auch alle Spiele überträgt. Die Finnen sind nämlich trotz allem sehr sportbegeistert und übertragen auch im Öffentlich-Rechtlichen alle ihre Spiele.
Wie heißt denn Tor auf Finnisch? Weißt du das?
Maali, glaube ich. Ja.
Ach, das klingt doch schon viel schöner. Mali. Ja, wir mit unseren Lateinkenntnissen wird natürlich Malus heißt schlecht, aber Mali, das klingt. Jetzt staunst du, dass da so ein Sportjournalist was mit Lateinkenntnissen.
Naja, ich habe auch ein großes Latinum irgendwann mal gemacht, aber.
Ja, ist lange her, ne?
Bier kann ich nicht mehr bestellen.
Ach du, ich weiß ja, was Bier auf Latein heißt. Weißbier.
Cerveza
Bianca. Und ich glaube, es war italienisch.
Das war italienisch. So. Aber wie steht man denn in Finnland zum VAR? Das ist ja momentan zumindest in Deutschland ein ganz, ganz großes Thema.
Ich habe ehrlich gesagt jetzt keine finnischen Diskussionen tiefer verfolgt, weil ich auch des Finnischen nicht so besonders mächtig bin. Da kann ich wirklich keine Insights zu geben, tut mir leid.
Die haben auch keinen in der heimischen Liga. Ich habe mich mal belesen. Die gehören zu den Ligen, die keine haben. Wahrscheinlich
ja, gut.
Uns nicht.
Die Ligen sind so noch untertechnologisiert. Ja. Da wird teilweise noch auf, also gerade jetzt sage ich mal, in der ersten Liga, die haben ja schon größere Stadien in Turku oder in Helsinki, aber wenn es dann schon in die zweite Liga geht, dann spielt man mehr oder weniger auf so heimischen Sportplätzen, auf Kunstrasen. Da wird irgendwo eine Kamera aufgestellt, damit man das irgendwo vielleicht im Livestream oder in der Zusammenfassung sehen kann, aber das war's dann schon. Also
bevor wir jetzt ins Sportliche gehen, Malte, will ich den Abschluss machen und meinen größten finnischen Witz erzählen, von dem mein Sohn wahrscheinlich sagen würde, wieder ein typischer Dad-Joke, ja. Also, wobei ich nicht weiß, ob er mit Dad Tod oder Vater meint, aber auf jeden Fall Dad-Joke, ja.
Variiert.
So, ja. Was heißt Sonnenuntergang auf Finnisch? Helsinki.
Oh.
So, lass uns zum Sport kommen.
Ja. Ähnlich witzig wie der VAR.
Ja,
aber gute Brücke zur deutschen Nationalmannschaft, den hat mich Sepp Maier immer sehr gerne erzählt, den Witz.
Ja, das guck stimmt, mal. Ja.
Da hast du den her, Pitt.
Wahrscheinlich ja, wahrscheinlich.
Dann
ja.
Ist es ein Granddad-Joke.
Granddad-Joke, ja, das ist wahr. Komm, zum Sportlichen, zum Sport.
Das Thema des Tages.
Hat das der VAR denn jetzt euer Bild irgendwie erschüttert, beziehungsweise habt ihr nach dem Dänemark-Spiel jetzt eine andere Haltung zu dem Ding? Flo?
Nein. Also, it's the same, but different. Also, ich finde bei der Abseitssituation, da gibt es verschiedene Meinungen, aber am Ende des Tages ist es halt ein Computer, der das bestimmt. Gerade bei dieser Technologie. Das Einzige ist, dass halt ein Mensch einen Keyframe setzt oder eine Marke setzt, wann die Ballabgabe ist. Aber er setzt eben die Marke auf, hier ist der Hände mit dem Kopf am Ball. Und dann rechnet der Computer aus, war jetzt eine Abseitsposition vorliegend oder nicht. Ob es dann eine Fußspitze ist, 2 Zentimeter, 3 Zentimeter, ist irrelevant, weil irgendwo wird eine Grenze gezogen. Und auch wenn man sagt, man braucht vielleicht einen Puffer von 20 Zentimetern, ja, aber was ist bei Zentimeter 21, was ist bei Zentimeter 22? Also wenn man das messbar macht und so unemotional, hat das natürlich auch Julian Nagelsmann gesehen und gesagt, das ist eine Berechnung. Da können wir uns querstellen, flachlegen, was auch immer. Ich verstehe den dänischen Trainer, der natürlich sagt, okay, es sind 2 Zentimeter, was wäre denn, wenn man einen Frame früher oder später setzt, steht er dann auch im Abseits. Ich verstehe es, aber ich finde, bei der Abseitskritik hilft uns der VAR.
Siehst du es? Du hast dich ja sicher mit Kollegen ausgetauscht, auch auf der Pressetribüne.
Naja, wir dürfen ja nicht vergessen, ein berechtigtes Tor der deutschen Mannschaft ist abgepfiffen worden. Also da frage ich mich, warum hat der VAR da nicht eingegriffen? Ich finde, man hätte das geben können. Da ist nichts geblockt worden bei dieser Szene mit Kimmich. Das ist das eine. Und ja, Florian hat komplett recht. Zentimeter abseits ist auch abseits. Ein bisschen abseits gibt es nicht. Ja, und graue Zonen macht überhaupt gar keinen Sinn. Wir sind aber ganz schnell an dem Punkt über die Grundsätze des Videobeweises. Ich tue mich zunehmend schwerer und ich war in der Pressekonferenz bei dem dänischen Trainer, als er sich beschwerte, wann ist Hand Hand? Was ist das für eine Handspielregel? Und das habe ich ja in diesem Podcast, Malte, du wirst dich daran erinnern, schon mehrfach gesagt. Ich verstehe diese Handspielregel nicht mehr. Ich saß fast auf Höhe dieser Flanke, als dann die Hand irgendwie am Ball war. Ich habe nichts gesehen. Das war für mich eine durchgehende Flugbahn. Und es dann wegen dieser Streicheleinheit dann zum Elfmeter zu kommen, gut für Deutschland, gar keine Frage, ja, ist irgendwie konterkarierend zu dem, wie dieser Sport eigentlich natürlich sein soll. Deutschland hat jetzt profitiert von diesem Videobeweis. Zuerst das Tor der Dänen aberkannt, dann im Gegenzug das Tor durch Videobeweis per Elfmeter gemacht. Aber das kann ja nicht Sinn des Fußballs sein. Ich plädiere dafür, man wird das Rad nicht zurückdrehen können, der Videobeweis wird bleiben, aber dass man dann eine Challenge macht. Ich habe keine großen Proteste gesehen bei diesem Handspiel. Es ist wirklich nur aus dem Keller, wo ich nicht weiß, ob es da eben im Keller ist, aber auf jeden Fall aus der Videoanlage dann ausgespuckt worden. Da war etwas, was nicht sein sollte. Ich weiß nicht, ob der Fußball so übertechnologisiert werden soll. Mir reicht es, wenn der Menschenverstand und die Sehbegabung der Linienrichter Entscheidungen beeinflussen. Und nicht immer der Computer. Also ich sehe das alles sehr, sehr skeptisch, auch wenn Deutschland davon profitiert hat, auch wenn es wirklich abseits war. Ein bisschen geht da auch verloren. Und an der Reaktion im Publikum, wenn alles so zeitversetzt ist, man kann gar nicht mehr richtig jubeln, weil das haben wir schon seit Jahren jetzt immer wieder moniert in der Bundesliga und jetzt kriegt man es auf großer Bühne auch nochmal mit. Es ist nicht schön.
Erinnert ihr euch an 1992, EM-Finale, Deutschland gegen Dänemark? Da ging beiden dänischen Toren eine Regelwidrigkeit voraus. Dem ersten ein Foul und dem zweiten ein Handspiel.
Und trotzdem haben wir es überlebt. Ja,
und es hat keiner lamentiert im hinten raus.
Ich habe noch viel schlimmere Beispiele. Eines der Tore, über das wir heute noch reden, obwohl es wirklich fast 40 Jahre jetzt her ist, ist das Handtor von Diego Maradona 86. Natürlich ärgerlich für die Engländer, dass sie mit so einem Tor dann wirklich den K.O.-Schlag bekommen haben. Aber das ist ein Stück Fußballgeschichte daraus geworden. Etwas, was Mythen dann produziert. Das dritte Tor von Wembley 1966, diesmal zugunsten der Engländer. Ja, wir ärgern uns immer noch. Das wäre die zweite Weltmeisterschaft sein können, die wir gewinnen. Haben wir nicht gewonnen, aber das trägt eben zur Legendenbildung des Fußballs bei, dass da irgendwelche Fehler auch passieren. Das gehört mit dazu. Und wenn man die Fehler minimiert, minimiert man auch ein Stück Legendenbildung. Und davon lebt der Fußball. Aber ich glaube, dass da vielleicht ein bisschen Substanz genommen wird, weil 100% Ehrlichkeit werden wir nie kriegen. Wir kriegen nur ein bisschen mehr Ehrlichkeit bisher. Ja. Und der Preis, den wir dafür zahlen, ist ein ziemlich hoher.
Dann lass uns mal auf die sportliche Situation kommen. Mundo Deportivo, Florian, hat nach dem Spiel geschrieben, also die spanische Zeitung, das war eine deutsche Machtdemonstration und eine ernste Warnung an Spanien. Hast du es auch so gesehen?
Oh, also eine Machtdemonstration habe ich nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass die Spanier berechtigte Gründe haben, uns jetzt nicht als ein 0-6 Kanonenfutter anzusehen. Sagen wir es mal so. Aber ich fand, also wenn Dänemark 1-0 in Führung geht durch dieses dann aberkannte Tor, dann wird es, glaube ich, kann es echt ein bitterer Abend werden. So hat sich halt innerhalb von 3 Minuten das Glück so ein bisschen gedreht. Deutsche Mannschaft hat super angefangen. Die ersten 20 Minuten waren, von Nagelsmann auch gesagt, die besten bei dem Turnier. Aber dann hat man gemerkt, dass so ein bisschen das Zutrauen nachlässt in die eigenen Fähigkeiten. Dänemark hat sich auch besser darauf eingestellt. Und dann war es lange schon eine Zitterpartie bis zum 1-0 und dem 2-0. Sagen wir es mal so, es ist ja ganz schön, wenn die Spanier Respekt haben, dann spielen sie auch vielleicht ein bisschen anders und ein bisschen nicht ganz so voller Selbstvertrauen.
Wobei ja das auch eine Machtdemonstration war, was die dann gestern, Tag später, gezeigt haben gegen Georgien, trotz dieses 0-1-Pit und dann eben so zurückgeschlagen. Du hast im Newsletter geschrieben, du hast ein bisschen Angst.
Ja, ich habe auch ein bisschen Angst, weil ich wirklich tief beeindruckt war, wie die Spanier aufgetreten sind. Ja, dieses 0-1 war ja ein Betriebsunfall. Nicht der Gegner hat das Tor geschossen, sondern der eigene Mann, also ein Eigentor. Und man muss sich ja nur die Bilanz angucken. Der Spanier, 4 Spiele, 4 Siege, 9-1 Tore. Das ist eine Aussage. So, und natürlich denke ich darüber nach, was kann die deutsche Mannschaft dagegen tun? Die Deutschen sind, glaube ich, das zweitbeste Team dieser Europameisterschaft, das kann man sagen. Die Bilanz ist ja auch gut. 4 Spiele, 3 Siege, 10-2 Tore. Das ist auch wirklich eine Aussagekraft. Ich habe jetzt nur nicht den Eindruck, dass die deutsche Mannschaft, und der Florian hat es gerade wirklich sehr richtig gesagt, so stabil steht, wie die Spanier das offenbar tun. Allerdings habe ich auch 2-3 Situationen gesehen, als die Georgier schnell den Ball nach vorne spielten, wie sie plötzlich Lücken aufgemacht haben, weil sie in den Ballbesitzfußball nach vorne verliebt sind und nach hinten weniger abdichten. Sie haben gut gedoppelt über die Außenseiten, trotzdem kamen die Georgier durch. Die hatten halt noch nicht die Klasse, die Georgier, um das irgendwie auszunutzen. Das wird uns anders gelingen. Und was mir Hoffnung macht, ist dieses Tor zum 2-0 gegen Dänemark. Wie der Schlotterbeck mit weitem Ball über die Abwehr der Dänen dem Musiala den Ball in den Lauf gelegt hat, er ganz cool zum 2-0 ins Eck geschoben hat. Das ist so eine Spielsituation, wie ich die glaube, wie wir sie gegen Spanien erleben werden, weil die Spanier werden den Ball beanspruchen, Ballbesitz machen, aber hinten dann für Konter anfällig sein. Da müssen wir drauf abzielen und deswegen aus meinem Pessimismus nach dem Spanienspiel gegen Georgien ist ein bisschen mehr Zuversicht gewachsen. Ich suche einfach die ganze Zeit schon, mache mir eine Liste, welche Argumente für Deutschland sprechen. Und dazu gehört übrigens auch das Stadion. Ne? Wir haben 2-mal gegen Stuttgart gespielt, gegen Spanien, noch nie verloren dort. Und die Stimmung, ich war dabei, gegen Ungarn war fantastisch, viel besser als beispielsweise anschließend in Frankfurt. Und das ist schon ein Fund, dass man bei einer Heim-EM hat, dass das Publikum dann hinter einem steht. Aber man muss die Spanier zum Nachdenken bringen. Das haben die Georgier nicht geschafft, auch wenn sie dann 1-0 geführt haben. Wenn die Deutschen 1-0 führen, und da steht Toni Kroos auf dem Feld, der durch nichts zu erschüttern ist, das hinterlässt auch Eindruck bei den Spaniern. Also wenn sie vor jemandem Angst haben, dann vor Toni Kroos, der mit Real Madrid 5-mal die Champions League gewonnen hat. Also darauf setze ich, dass diese Person eine Vorreiterrolle spielt, wie El Cid Kennt ihr die Geschichte von El Cid?
Aber er lebt ja noch. Er ist ja nicht tot auf ein Pferd gebunden worden.
Ah, siehst du mal, du hast im Geschichtsunterricht dann doch aufgepasst. Ja,
natürlich, Leistungskursgeschichte.
Ja, das stimmt, ne? So weit würde ich auch nicht gehen. Aber ich glaube, alleine, dass Toni Kroos auf dem Feld steht, beeindruckt schon den Gegner und die Spanier ganz besonders. Mhm. Und darauf setze ich, weil wenn sie ihn dann bewachen, wird er rechts und links Räume eröffnen für andere Spieler. Deswegen kleine Anregung, die würde ich hier mal gerne zur Diskussion stellen. Vielleicht ist dann Robert Andrich neben Kroos der falsche Nebenmann, sondern eher Pascal Groß, weil der doch mehr Fähigkeiten hat, um das Spiel zu gestalten. Oder sollte man dieses Mittelfeld, dieses defensive Mittelfeld besser nicht ändern, weil es ja auf die Defensive auch ankommen wird?
Also ich glaube, das Falscheste, was man machen kann, ist den Spaniern komplett den Ball zu überlassen. Das hat man bei Georgien gesehen. Gut, Deutschland ist nicht Georgien, ist schon klar. Aber Spanien hat es wirklich geschafft, 30 Meter um das Tor der Georgier ein Belagerungsgürtel aufzuziehen. Also man sieht ja immer diese Streifen am Rasen und am zweiten dunkelgrün gemähten Streifen nach dem 16-Meter-Raum standen beide spanische Innenverteidiger und haben sich den Ball komfortabel zugepasst. Und dieser Druck war schon nach 30 Minuten so immens, dass man trotz der georgischen Führung immer das Gefühl hatte, das kann nicht lange gut gehen. Irgendwann geht er rein. Also den Spaniern den Ball zu überlassen und nur auf Konter auszugehen, das wird nicht funktionieren. Ich finde den Gedanken interessant zu sagen, wir brauchen vielleicht, wir setzen Spielstärke gegen Spielstärke und brauchen einen Sechser, der den Ball auch vielleicht ein bisschen besser im Vortrag nach vorne bringt, als es Robert Andrich kann. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch dieses Mittelfeld und diese Bewegungen der Spanier zwischen den Linien natürlich irgendwie eindämmen. Toni Kroos hat gezeigt, auch bei Real Madrid und in den letzten Jahren, dass er wirklich auch ein sehr, sehr passabler Defensivspieler ist. Also er ist nicht nur der Passgeber, der Spielgestalter, sondern er läuft auch wahnsinnig viele Räume zu. Er gewinnt auch relativ viele Zweikämpfe. Die Frage der Besetzung des Nebenmannes ist interessant, aber was ich vor allem auch interessant finde, ist die Frage, ob wieder David Raum links verteidigen wird oder ob Maxi Mittelstädt vielleicht wieder zurückkommt. Aber ich glaube, da ist die Entscheidung relativ einfach und klar Richtung David Raum zu fällen, weil er einfach robuster ist und auch im Zweikampf, im Defensiv-Zweikampf, glaube ich, die bessere Wahl ist. Aber man muss sich, glaube ich, Gedanken machen, wie spielen wir gegen den Ball und wie schaffen wir es aber trotzdem auch selber Ballsicherheit zu haben, weil am Ende brauchst du trotzdem 43% Ballbesitz gegen Spanien, sonst wird es, glaube ich, böse.
Ja, also ich bin der Meinung, dass auf den Außenpositionen, also in der Abwehrkette, wahrscheinlich der Sprinttest entscheidend wird. Du brauchst Geschwindigkeit auf diesen Positionen, weil du spielst gegen Jamal auf der einen und Williams Jr. auf der anderen Seite. Unfassbar schnelle und wendige Spieler. Also Kimmich tut mir jetzt schon leid. Er hat diese Grundschnelligkeit nicht so, sondern er wird viel mit Stellungsspiel arbeiten müssen und mit einer taktischen Ausrichtung, dass man eine Doppeldeckung irgendwie drauf baut, so wie die Schweizer das sehr gut gegen die Deutschen gemacht haben. Die Sprintwerte bei David Raum sind mir jetzt nicht so vor Augen. Ich glaube, dass er ein schneller Spieler ist. Zumindest läuft er sehr viel. Der wird wahrscheinlich da weniger Probleme haben dann gegen Jamal. Aber das werden entscheidende Positionen sein, wenn die sich durchsetzen, womöglich hinter die Abwehrkette kommen und im Strafraum und vor dem Strafraum, vor der Box, wie man so schön neudeutsch sagt, tummeln sich so viele Spanier, dann wird es jedes Mal gefährlich und jedes Mal kämpfst du dagegen an. Das heißt, diese Außenpositionen sind so wichtig, dass der DFB sogar entschieden hat, Kimmich und Raum auf die Pressekonferenz aufs Podium, bei der Pressekonferenz aufs Podium zu setzen. Also da weiß man schon ganz genau, dass das Schlüsselpositionen sind. Da, glaube ich, braucht man aber auch taktisch nochmal eine Unterstützung, weil alleine im 1:1 werden sie das nicht schaffen. Und wenn sie es fünfmal schaffen, beim sechsten Mal sind sie doch durch und dann wird's gefährlich. Also da denke ich mir mal, das wird noch eine große Herausforderung sein für die Systemanalyse.
Also Kimmich hat es ja gegen Mbappé schon mal ganz gut geschafft in den Länderspielen dann im März oder in dem Länderspiel gegen Frankreich im März. Aber wir erinnern uns auch an das Champions League Halbfinale gegen Real Madrid. Florian, da ist Vinicius Junior ihm ja doch das ein oder andere Mal weggelaufen.
Ja, es kommt halt immer auf die Positionierung auch an im Aufbau. Ja, und Kimmich oder die Außenverteidiger schieben natürlich sehr hoch. Und wenn man dann einen Ballverlust hat in einer brenzligen Situation, dann ist der Weg einfach sehr, 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 sehr weit zurück in die Kette. Aber gerade eben die Positionierung zwischen Rüdiger und Kimmich auf der rechten Abwehrseite war schon sehr anfällig. Und da kommt jetzt auch ein Punkt ins Spiel. Ich glaube, Deutschland hatte so mit der Rückkehr von Toni Kroos, mit den Umstellungen, die Nagelsmann im März vorgenommen hat und dann in das Turnier, wie sie reingegangen sind, so ein bisschen so ein Überraschungsvorteil. Und ich glaube, der ist jetzt weg, weil die Mannschaften haben jetzt diese vier deutschen Spiele alle gesehen, analysiert. Das deutsche Spiel ist relativ einfach zu zerlegen. Abgesehen davon, dass sie gegen die Schweiz im Aufbau was anders gemacht haben, als Kroos sich nicht hat nach links fallen lassen, sondern eher in die Mitte und Andrich im Defensivverbund in der Fünferkette zurückgerutscht ist. Aber ansonsten spielen sie eigentlich immer gleich. Und ich glaube, dass dieser Vorteil jetzt langsam weg ist und dass sich die Spanier das auch sehr genau angeschaut haben. Und ich glaube schon so die rechte Abwehrseite und vor allem die Abstände zwischen Rüdiger und Kimmich als Rushstelle identifiziert haben. Und jetzt haben sie natürlich damit mit Nico Williams halt jemanden, der gestern ein überragendes Spiel gemacht hat, wirklich alles überragend war und den Deutschen da wirklich Vini Junior-like sehr, sehr wehtun kann. Und dann kommt es aber auch darauf an, wie kommt die Unterstützung aus dem Mittelfeld, schafft man es, wenn man steht, also nicht im Konter oder nach Ballverlust, den vielleicht auch zu doppeln. Und dann ist eben die Frage, spielt Sané oder spielt Wirtz? Und wer kann das vielleicht besser verteidigen und kommt dann auch besser wieder im Übergang nach vorne?
Das wird eine entscheidende Frage sein. Und würdest du Tah wieder reinbringen, neben Rüdiger in die Innenverteidigung oder weiter mit Schlotterbeck spielen lassen, der ja in die Richtung Offensive ja noch mehr Funktionalitäten aufweist?
Also ich würde wahrscheinlich Schlotterbeck nehmen, aber ich bin mir sehr sicher, dass Nagelsmann zu Tah zurückgeht, weil Tah natürlich sich diese Rolle als Chef der Hinter-Mannschaft, Wortwitz, schon verdient hat über die ersten Spiele. Und ich glaube, der natürlich auch, was so Absprachen betrifft und die Kommunikation auf dem Platz vielleicht noch ein bisschen stärker ist und sich da ein bisschen mehr Gehör verschaffen kann, als es jetzt Schlotterbeck als in einem Spiel reingenommener Spieler kann. Aber ich bin prinzipiell schon von den Fähigkeiten von Schlotterbeck auch überzeugt, wenn er sie denn auf den Platz bringt und nicht immer mal wieder so einen Klops drin hat, wie gegen Dänemark auch, als er plötzlich am 5-Meter-Raum anfängt zu dribbeln, sich verheddert und den Dänen eine Chance gibt. Aber wenn der sein bestes Spiel macht oder ein sehr gutes Spiel macht, dann kann man den natürlich auch immer spielen lassen.
Hast du gerade einen Wortwitz gemacht? Hintermannschaft? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich entschuldige
mich. Respekt. Nein, Respekt. Also ich liebe so etwas, ja. Eigentlich soll man keine Witze mit Namen machen, aber Namen in einen Begriff einzuführen, ich liebe das. Hintermannschaft ist, was ich total liebe. Also Respekt. Ich ziehe den Hut imaginär.
Florian ist lange bei Twitter aktiv gewesen, mittlerweile ja nur noch bei Blue Sky, oder?
Ja, so ist es.
Ah, da lernt man sowas natürlich. Genau, die Umstellung in der deutschen Mannschaft. Aber Pitt, wie würdest du es denn machen? Du hattest ja neulich auch sehr viel über Sané gesprochen, über seine Probleme. Wie hast du ihn gesehen? Im Kicker kriegt er die 3,5. Ich muss auch sagen, er hat nicht bei allem jetzt wirklich das abgerufen, was er eigentlich kann, aber insgesamt doch zumindest nach vorne auch eine wirklich ja, solide, kämpferische Einstellung gezeigt.
Wenn ich, wenn du mich als Journalist fragst, ja, dann würde ich natürlich von meinem Wahnsinn berichten, den ich erlebe mit Sané, weil ich ja weiß, was er kann und was er zeigt. Da liegt eine zu große Lücke. Was ich ihm aber zugute halten möchte, und jetzt rede ich als Fan, ist, es gab eine Situation im Dänemark-Spiel, da ist er 60 Meter zurückgerannt, um einen Gegenstoß zu unterbinden. Das fand ich großartig und zeigt seine Einstellung. Und ich glaube, Sané ist der schlafende Riese noch bei der deutschen Mannschaft. Wir spielen schon auf einem ziemlich hohen Niveau, aber noch nicht jeder Spieler hat sein Potenzial ausgeschöpft. Wir sind noch nicht am Limit. Das heißt, wir können noch zulegen. Und dass wir noch zulegen können, dazu gehört ein Sané. Dazu gehört ein Chris Führig, wenn er eingewechselt auf der linken Seite. Dazu gehört, wie ich finde, auch immer noch eine andere Kombination mit Havertz und Füllkrug. Der Havertz hat ja dann gegen Dänemark auch mal die Mitte verlassen und konnte deswegen seine Geschwindigkeit ausspielen, hatte zwei Riesenchancen, als er allein vom Torwart ist. Wenn der die auch noch reinmacht, dann ist das ja auch wieder ein Fund, das wir noch gar nicht so richtig gehoben haben. Die zwei Tore, die wir bisher im Turnier gemacht haben, waren ja beides Elfmeter. Deswegen, also Diese Mannschaft hat noch Chancen, das Limit zu verschieben. Und das stimmt mir so zuversichtlich. Und Sané ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Potenzials, das wir noch nicht gehoben
haben. Der Name Havertz, den hast du eben auch noch mal genannt. Florian, du schüttelst gerade den Kopf so ein bisschen oder wehst ab?
Das Problem ist bei Leroy Sané, also die Frage ist ja immer, wann kriegt Leroy Sané einen Ball? Also auf welcher Position auf dem Spielfeld? Kriegt er den Ball in der eigenen Hälfte unter Gegnerdruck, ist er schnell gerne mal weg, weil er zwei Gedanken im Kopf hat und er den Ball dann irgendwie versucht immer offensiv zu denken, was ja positiv ist, was man oft auch von ihm will. Aber da kann er halt ganz schnell mal in einer gefährlichen und brenzlichen Situation weg werden. Und solche Situationen hatte man gegen Dänemark auch. Florian Wirtz ist da schlauer. Der verliert den Ball nicht so oft in, ich sage jetzt mal, hanebüchenen Situationen. Die Frage ist aber, ist Wirtz fit genug und formstark genug aktuell, um das gegen Spanien dann auch zu repräsentieren? Oder setzt man eben auf Sané, weil der Sané in seinem derzeitigen Status auf jeden Fall noch eine Menge, der Amerikaner würde sagen, Upside hat? Also wirklich ein überraschendes Moment und eben dieser Gedanke des startenden Rieseneiner, der jetzt noch nicht so im Turnier drin ist, aber Form langsam aufbaut, Fitness aufbaut, aus einer Verletzung kommt, sich vielleicht immer wohler fühlt, Selbstvertrauen hat, weil er jetzt mal anfangen durfte. Das ist eine schwierige Entscheidung. Ich glaube, man kann sich nicht falsch entscheiden vorher. Das Spiel wird es dann letztlich zeigen, ob die Entscheidung richtig oder falsch war. Und ich glaube, dass da eben sehr viele Faktoren, nicht nur dieses Spielerische, was wir jetzt gerade versuchen, irgendwie auseinanderzuklamüsern, am Ende für Julian Nagelsmann ausschlaggebend sind, eben Fitness. Wie hat er sich die letzten Tage im Training gezeigt? Wie ist die Ansicht vielleicht auch von einem Toni Kroos? Der wird da vielleicht auch nochmal ein Wörtchen mitzureden haben und sagen, weißt du, Trainer, ich fühle mich wohler, wenn ich dem Wirtz den Ball zuspiele, weil ich weiß, ich muss nicht gleich wieder hinterherlaufen, als wenn ich es mit Sané mache. Oder er sagt, weißt du, Trainer, mit Leroy Sané, da kann ich den Ball halt auch einfach mal, wir erinnern uns an die Szene im in der Allianz Arena, als er Vinicius Junior den Laufweg anzeigt und dann den Pass spielt und Real das Tor macht. Vielleicht ist auch das ein Punkt. Also es ist sehr, sehr, sehr spannend und gerade diese Personalie wird, glaube ich, jetzt die nächsten Tage noch rauf und runter diskutiert werden. Aber ich sage, man kann nichts falsch machen, weil es sind beides herausragende Fußballer. Und das Spiel muss es dann am Ende zeigen, wer es eben besser drauf hat.
Und wie positioniert ihr euch bei Havertz und Füllkrug? Ist das jetzt das Thema wieder ad acta gelegt, nachdem Havertz ja mehr glücklos agiert hat, aber ja doch insgesamt eigentlich keine schlechte Leistung geboten hat gegen Dänemark? Florian, gerne du.
Also, das ist auch wieder eine Frage, wie willst du das Spiel spielen? Wenn du so spielst oder wenn du von der Prämisse ausgehst und sagst, wir werden sehr viel hinten drin stehen, wir werden vielleicht auch mal einen langen Ball schlagen müssen, dann ist die Frage, schlagen wir den Ball eher in die freien Räume, dann brauchen wir einen Havertz, oder schlagen wir den Ball so, dass Füllkrug seinen ganzen Körper einsetzen muss, um den Ball einfach mal an der Mittellinie zu fixieren, festzumachen, abzuschirmen und zu schauen, dass die anderen nachrücken können, also so für Entlastung zu sorgen. Ich bin tendenziell bei der Variante Havertz und ich glaube auch, dass er sich für die Variante Havertz entscheiden wird, weil Kai Havertz, ich bin kein großer Fan seiner Körpersprache, aber wenn man es zerlegt, wenn man die Situation sich nochmal anschaut, hat er gegen Dänemark echt ein super Spiel gemacht. Und es bleibt halt viel hängen, dann er läuft allein aufs Tor zu, schiebt ihn vorbei. Aber die Ballannahme davor, die Ballmitnahme zwischen diesen zwei dänischen Spielern hindurch, das war also für mich die beste, technisch beste Szene der deutschen Mannschaft bei dieser EM. Und dann eben auch noch den Geschwindigkeitsvorteil und eben mit Ball den wegzulaufen. Und er bringt ein Element ins Spiel, das gerade gegen, wenn man bei Spanien eine kleine Schwachstelle vielleicht ausmachen will, eine winzig kleine, dann ist es vielleicht noch die Unerfahrenheit von dem Normand im internationalen Top-Level, der auch das Eigentor gemacht hat, der ist ein super spielstarker Innenverteidiger, den kannst du nachts aufwecken und in den Football-Nauten stellen, spielt dir jeden Pass irgendwo genau in die Lücke, wo er hin soll. Aber vielleicht ist er gegen Kai Havertz noch der unerfahrenere Spieler und dann gibt es eine Möglichkeit. Und man hat dann eben immer noch die Möglichkeit, Füllkrug zu bringen, wie es ja, glaube ich, auch bei der WM war, beim letzten kompetitiven Match gegen Spanien, als es dann 1-1 ausging, wo ich finde jetzt vielleicht auch in der verklärten Rücksicht, aber dass Deutschland dann ein sehr gutes Spiel gemacht hat und es hätte eigentlich auch gewinnen können, nur nicht so ein bisschen, das Spielglück hat gefehlt. Und am Ende kam eben Füllkrug und hat das Tor gemacht. Und das, dieser Variante ist dann auch, glaube ich, für Freitag die richtige.
Also ganz kurz zur Körpersprache von Kai Havertz. Das darfst du ihm nicht übel nehmen. Der kommt aus Aachen. Das ist ja aller Ehren wert. Wir Aachen halten zusammen. Und wir müssen uns an der holländisch-belgischen Grenze immer ein bisschen wegducken wegen dieser Nachbarn. Und deswegen hat man eine ganz komische Körperhaltung. Und außerdem ist er unangreifbar, unantastbar geworden, seitdem Kai Havertz verraten hat, dass er irgendwann Spielertrainer bei der Alemannia Aachen auf dem Tivoli werden möchte. Also damit ist das alles, was wir jetzt gerade mit ihm erleben, nur vorbereitet auf seine große Zeit als Spielertrainer bei Alemannia Aachen. Also soweit. Und jetzt ohne Spaß, ich glaube, dieses Spiel schreit danach, dass Kai Havertz spielt. So wie ich vorher gegen Dänemark dachte, Füllkrug soll spielen, lag ja falsch, aber so bin ich jetzt überzeugt, dass Kai Havertz spielen sollte, weil das ist wie zugeschnitten auf ihn, da kann er Kilometer machen. Aber vielleicht genau deswegen wird Nagelsmann anders denken. Wie überraschend wäre das, wenn er plötzlich eben wieder Füllkrug da reinstellen würde. Also ich habe noch keinen richtigen Plan außer Tradition bei Nagelsmann entdeckt, warum Havertz immer spielt und er da nicht ein bisschen flexibler ist, mit Füllkrug einzuwechseln. Sané war ja die Überraschung gegen Dänemark, dass er für Wirtz reinkommt. Ich fand das nachvollziehbar. Wirtz ist momentan nicht gut drauf. Aber das ist doch das Schöne an dieser Mannschaft. Erstens, du hast für die Startelf Optionen und das während des Spiels auch nochmal Optionen, dass du, wie sagt man so schön, Waffen einwechseln kannst. Ja, und das ist einfach auch ein gutes Gefühl, wenn man gegen Spanien hinten liegt und die das alles barrikadieren und Olmo seine Spielstärke dann da ausspielt, dass man trotzdem noch etwas entgegensetzen kann und nicht sofort am Limit ist. Also insofern schauen wir drauf, was da am Freitag in Stuttgart passiert.
Ich würde auch sagen, Julian Nagelsmann macht das schon. Der hat bisher, Florian, eigentlich nichts falsch gemacht.
Nee, ich finde auch. Also er macht einen guten Eindruck. Und vor allem hat man jetzt halt auch mal die Situation, wo man auf ein Spiel zugeht, wo man nicht favorisiert ist, wo es sehr viel auf Taktik ankommen wird, wo es sehr viel auf die richtigen Erkenntnisse, die richtigen Schlüsse ziehen, aus der Gegnerbeobachtung drauf angeht. Und man hat, ich zumindest, das Gefühl, dass das eine Aufgabe ist, die man Julian Nagelsmann ohne weiteres zutraut, dass er sie gut bewältigt. Ich hoffe, er belehrt mich nicht eines Schlechteren am Freitag. Aber ich finde es gut, dass er eben aus der Grundsituation, diese Nationalmannschaft ist am Boden und schlechter als ein 1-4 gegen Japan und andere Niederlagen im Jahr 2023, die wir alle hoffentlich bald schon vergessen haben, dass er aus dieser Grundsituation gekommen ist und gesagt hat, okay, ich muss folgende Dinge ändern. Ich möchte Toni Kroos zurückholen, weil er diese Mannschaft stabilisiert im Mittelfeld. Ich muss ihm aber einen Sechser an die Seite stellen, der für ihn ein bisschen den Hausmeister macht, was er durch Robert Andrich perfekt gefunden hat. Er hatte Glück, dass Kimmich schon bei Bayern auf die Rechtsverteidigerposition musste, so dass das dann für ihn kein Politikum mehr war, es in der Nationalmannschaft gleich zu tun. Aber all diese Dinge hat er zum Teil mit beeinflusst, zum Teil sind sie ihm so ein bisschen zugefallen, aber er hat es eben geschafft, eine Elf hinzustellen, wo man nicht sagt, boah, viele gute Spieler, aber auf der Position ist irgendwie doof, auf der Position fehlt uns irgendwie einer. Was ist eigentlich mit Linksverteidiger, was ist mit Angreifer? Jetzt haben wir auf der Linksverteidigerposition 2 mit David Raum und Maxi Mittelstädt, wo keiner Bauchschmerzen hat aktuell. Wir haben im Angriff die Variante Havertz, die Variante Füllkrug. Es ist eine gute Mannschaft, wir haben gute Alternativen auf der Bank, sie ist gut ausgesucht, gut zusammengestellt und ich traue Julian Nagelsmann auch zu, einen guten Plan gegen die Spanier zu entwickeln, dass die Mannschaft eben nicht nur mit 25% Ballbesitz hintenrum lungert, weil das kann sie auch nicht und auf Konter wartet. Das wäre, glaube ich, nicht so gut.
Wir brauchen den ersten Pflichtspielsieg einer deutschen Mannschaft gegen Spanien seit 36 Jahren, also EM 1988, damals in München. Rudi Völler, doppelter Torschütze, Lothar Matthäus mit dem Hackentrick auf Völler beim 2-0. Ich erinnere mich noch selbst, ich habe es vom Fernseher gesehen und war damals begeistert. Lothar Matthäus, damals mein Lieblingsspieler gewesen, seit der WM 86. Ja. Du warst wahrscheinlich im Stadion. Ach nee,
nein. So alt bist du auch noch nicht. So war es nicht. Ich kann mich aber auch sehr gut daran erinnern. Aber ich erinnere mich auch an das Spiel gegen Italiener im EM-Viertelfinale 2016. Wir haben noch zu dem Zeitpunkt noch nie gegen Italien in einem Turnier gewinnen können. Und dann kam dieses Spiel in Bordeaux, das Elfmeterschießen, das Dramatische, wir sehen uns mit Jonas Hector als Elfmeterschützen, der seinen ersten Elfmeter in seiner Karriere geschossen hat. Ja, Man muss einfach auch mal an das Unmögliche glauben und die Zeichen sind dafür da, dass Deutschland zumindest das Halbfinale erreicht. Und dazu gehört eben dann auch ein Sieg gegen Spanien. Wenn es nicht klappt, dann haben wir auch die Erkenntnis, dass Deutschland noch nicht so weit ist. Das kann man nachvollziehen. Wenn man weiß, welche Kehrtwende Nagelsmann hinbekommen hat, Florian hat das sehr gut ausgeführt, dann sollten wir schon dankbar sein. Weil vor einem halben Jahr waren wir uns noch nicht sicher, ob Deutschland überhaupt die Vorrunde überstehen wird. Und jetzt steht man immerhin schon mal im Viertelfinale, hat 3 der 4 EM-Wochen schon mal sicher. Das ist nicht das, was wir uns vorstellen für den deutschen Fußball. Aber wenn man weiß, wo man herkommt, den Kontext kennt, dann ist es mehr, als man erwartet hat. Der größte Turniererfolg seit 8 Jahren. Und dazu gehört dann auch mal ein bisschen Anerkennung und vielleicht auch ein bisschen Demut. Ich habe mich furchtbar aufgeregt über die Engländer. Ja, die waren raus aus dem Turnier schon gegen die Slowakei und dann schaffen sie in der letzten Minute irgendwie den Ausgleich. Und als ich dann Bellingham und Kane gesehen habe, wie die gejubelt haben, als hätten sie gerade den Turniersieg geschafft, das war an Arroganz nicht zu überbieten. Und ich bin froh, dass in unserer Mannschaft wesentlich mehr Demut ist, obwohl der Erfolg größer ist. Und ich finde, das ist eine gesunde Mischung und das macht uns ja auch allen viel Freude.
Aber es war ein Fallrückzieher, also das ist nicht irgendwie, das war jetzt schon ein sehr geiles Tor. Na klar, die Entstehung war irgendwie, aber das Tor, Mann.
Ja, es war ein Meisterstück, das darf man auch nicht, sag mal, unerwähnt lassen, ja. Und trotzdem war es am Ende Glück. Die waren mausetot, die waren raus. Und dann sind sie mit dem Tor in der Verlängerung dann doch weitergekommen, aber es war haarscharf, dass diese wahrscheinlich wertvollste Truppe im ganzen Turnier mit wirklich schlechten Spielen in der Vorrunde ausscheidet und mit einem Moment des Genies Bellingham ist man doch weitergekommen. Es spricht ja nichts gegen Demut.
Ja, das stimmt. Ja? Mir würde auch ein sehr demütiger, ganz knapper Sieg und ein Halbfinaleinzug am Freitag reichen. Was tippt ihr denn? Die Glaskugel, Pitt.
Sind doch, also bei K.O.-Spielen ist es ja eindeutig. Weiterkommen, egal wie.
Eben.
Und wenn es nachher ein 1-0 ist, soll mir auch egal sein. Ich glaube an ein 2-1.
Ich bin ein sehr, sehr schlechter Tipper. Ich hätte jetzt auch 2
zu 1. Das sagen wir alle, wenn wir nicht
so ist, aber also, ja. Ist also, ich bin im familieninternen Tippspiel mit meiner Frau meistens zweiter Sieger. So. Ich hätte jetzt auch 2-1 gesagt, aber ich traue einfach Manuel Neuer nochmal eine überragende Glanzleistung zu und sage jetzt einfach ganz bold 2-0. Deutschland.
Ja. Oh. Kleiner Tipp für das Tippspiel mit deiner Frau, ja? Wenn sie dann das gewinnt, dann musst du sagen, Schatz, guck mal, ich bin Zweiter, du bist Vorletzter.
Ja. Alles ja. Im Leben ist relativ.
So.
Ich tippe auf 5-4 im Elfmeterschießen für Deutschland.
Na dann. Dann
ja, das ist das volle Brett. Ich will die volle Dramatik haben.
Man muss auch sagen, dass die Spanier jetzt beim Elfmeterschießen auch eine eher nicht so ein tolles Verhältnis haben, wenn man sich die letzten Turniere und die Ausscheiden vor allem bei den letzten Turnieren der Spanier anschaut. Also, ja, Elfmeterschießen würde ich auch nehmen.
Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Am Freitag wissen wir mehr. Vorher haben wir aber natürlich auch nochmal einen FIFA-Pitch-Podcast. Schauen also da dann noch ein bisschen genauer drauf mit allen Erkenntnissen, Pitt, die du dann natürlich unter der Woche in Herzogenaurach noch zusammenkratzt.
Absolut, ja. Ich werde dort sein und dann rechtzeitig aber nach Stuttgart rüberfahren. Sind ja nur 2-2,5 Stunden mit dem Auto. Also da hoffe ich mal, dass ich dir frische Ware mitbringe dann im Podcast am Donnerstag.
Na, das hoffe ich doch. Und ansonsten lesen wir natürlich eifrig den FIFA Pitch Newsletter und selbstverständlich auch auf Eurosport, was die Kollegen dort schreiben. Florian, hast du noch letzte Worte für uns?
Mir ist nur gerade eingefallen, dass ich schon mal ein Spanien-Länderspiel in Stuttgart gesehen habe. Die haben nämlich dort bei der WM 2006 in der Vorrunde gegen Tunesien gespielt. Da war ich vor Ort. Wir hoffen diesmal auf ein anderes Ergebnis, denn die Spanier haben damals gewonnen.
Das machen wir und euch wünsche ich noch eine schöne EM, beziehungsweise Florian, einen schönen weiteren Aufenthalt in Finnland. Und naja, die Übertragungen sind ja gesichert, hast du uns ja erzählt. Von daher, die EM hast du im Blick und wir haben auch alles von hier aus im Blick. Und natürlich, ihr habt uns im Ohr im FIFA-Pitch-Podcast immer montags und donnerstags im Podcatcher eurer Wahl und die Newsletter unter fifapitch.de. So, jetzt bin ich fertig. Danke euch beiden.
Ciao, ciao.
Danke. Ciao.
FIFA-Pitch, der Fußball-Podcast.
Yeah.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.